Yep. Ja. Esra 9. Nächste Woche, also ich will gern fertig werden, kommt drauf an, wie lange es dauert. Ich will natürlich euch hier nicht quälen. Oder so, ne? Ich bin ja anscheinend der einzige Heilige in dem Raum, der nicht mehr Gott. Wenn nur Gottes Wort hören darf. So ein ja. Aber es gehört halt zusammen. Von daher wäre es schade, das jetzt zu trennen. So. Aber lass uns überraschen. Seite 526 vorne. Alten Testament. Oh, ja. Na dann. Als nun dies alles ausgerichtet war, da traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten, die haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherizitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, von den Ägyptern, den Amoritern, denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand des Obersten, der Obersten und der Vorsteher in dieser Missetat. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Ja. Es ist interessant, dass die damit angefangen haben, sich mit Heiden zu vermischen, dass die auch die Ersten sind, die zu Esra kommen und ihn darauf aufmerksam machen. Ja. Siehst du in Vers 1, die Obersten kamen zu mir und sprachen. Ja. Deswegen sagt doch Jesus, die Leiter in der Gemeinde werden ein größeres, ein schwereres Urteil empfangen, als die geleitet wurden. Ja. Genauso die Irrlehrer. Die blinden Führer, so die Blinde führen, so werden ein schlimmeres Urteil haben als die blind gefolgt sind. Ja. Von daher muss man echt aufpassen, wenn man auf Paulus sagt, dass sei vorsichtig, dass wenn oft du dir einen Aufseherdienst oder einen Lehrdienst sehnst, so ne, ist ein guter Dienst, so aber hat halt eine Menge Verantwortung und von jedem von euch habe ich schon Grütze aus dem Mund gehört. Ne? Auch von mir. So einfach Sachen, die einfach nicht stimmen. Und irgendwann kriegt man es dann mit, weil Gott es einem zeigt so und dann merkt man, ah, ja, okay, macht Sinn. Ja, lag ich wohl ein bisschen daneben. So schlimm ist halt nur, wenn du der Depp bist, wie ich jetzt gerade, der sagen muss, was Gott denkt. Ne? Von daher bete ich auch immer mit Angst, so ein Herr, rede durch mich, gib mir Weisheit und Erkenntnis. Ich möchte hier kein falsches Zeugnis geben und irgendwen verwirren oder abbringen vom Glauben. Hier kommen die Obersten und tun Buße. Und der erste Schritt zur Buße, zur Vergebung des Neuanfangs, ist, dass man die Erkenntnis bekommt, aber dann auch sein Bekenntnis laut macht. Dass man nicht nur erkennt, sondern dann bekennt. So. Und hier kommen sie nun zu Esra und sagen, wir haben gesündigt. Das ganze Volk hat durch uns gesündigt. Wir waren die Ersten und alle sind gefolgt, also viele. Und es ist eine wichtige Lehre hier. Paulus hat gesagt im 1. Korinther 8 oder 7, glaube ich, du darfst heiraten, wen du willst, aber nur in Christus. Und das ist eine Lehre, die ich echt auf harte Art lernen musste. Wirklich da festzustehen und das wirklich auch mit Inbrunst den Leuten zu sagen, weil so viele Leute jetzt zu mir kamen und gesagt haben, ja, ich habe diesen netten Mann kennengelernt oder diese nette Frau kennengelernt, so ein, sind aber nicht Christen, aber ist das schlimm? So ein, ne? Und du kannst sehen, du kannst nicht zwei Herren dienen, es ist unmöglich, es funktioniert nicht. Ja. Also wenn du einen gesunden Wandel haben möchtest, eine gesunde Familie, eine gesunde Ehe, wenn du Kraft haben möchtest und Heilung, weil jeder von uns ist irgendwo kaputt an bestimmten Bereichen, In Christus ist es kein Problem. Ob du nur krankhaft eifersüchtig bist oder einfach herrisch oder einfach nur ein Depp und stolz und bestehst auf deine Meinung und deinen Weg, ob du gerne diskutierst und laberst, obwohl du eigentlich überhaupt keinen Plan hast, aber trotzdem es in dem Moment so ist, alle Punkte, die in der Ehe oder in der Gemeinde, ne, Probleme machen, und wir Menschen sind doof und zwischenmenschlich gibt es Spannungen immer und immer. Wenn da nicht Christus ist, dann ist er nur der Mensch. Ja. Auch wenn Christus mitten im Zentrum ist und wir verbunden sind im Band der Liebe, verspricht uns die Bibel und auch das Zeugnis, dann bricht er da durch. Und ich bin dankbar, in meiner Ehe zu sehen, Gott bricht durch. Das, was mir in meinen Beziehungen vor Jesus mit Frauen nicht geglückt ist, das ist mir mit Christus geglückt. Ne? Weil ich eine Frau habe, die auch nach Christus ausschaut, die jeden Tag Gnade für sich in Anspruch nimmt und somit auch bereit ist, Gnade zu geben. Ne? Eine Frau, die getröstet wird von Gott, wenn ich mich total daneben benehme. Die für mich bittet und mich trägt im Gebet und genauso umgedreht natürlich ich als Mann auch. Ja. Da, wo wir Menschen einfach verzweifeln und versagen und verzagen und einfach keinen Schritt weiter können aus uns heraus, das ist Christus. Und da können wir alles abladen und sagen, Christus, es ist unmöglich, hier durchzukommen und hier durchzusehen und hier ruhig zu werden. Bitte komm du in die Sache und löst das. Und er macht's. Warum? Weil er Beziehungen will und segnet. Die Gemeinde Christi ist ein Leib, sagt er. Wir alle sind ein kleiner Teil. Und ob du jetzt die Gallenblase bist im Gemeindeleib oder die Hand, ist egal. Wir alle sind miteinander verbunden und jeder ist vernetzt mit dem Kopf Christus. Und so ist auch die Ehe, so eine kleine Gemeinde. Und Christus ist das Haupt. Von daher, pass auf, mit wem du Hand in Hand gehst. Jesus hat gesagt, oder Paulus, weiß ich nicht mehr, wir können nicht zwei Herren dienen. Ich kann nicht Christus nachfolgen und gleichzeitig der Welt nachfolgen. Es funktioniert nicht, es wird mich zerreißen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der das nicht zulässt. Kann ich verstehen. Ich will auch nicht, dass meine Frau mit irgendeinem anderen Typen noch das Leben teilt. Ne? Da gibt's Tacheles. Und wenn sie da nicht hört, dann würde ich gehen. Ne? Weil es würde mich zerreißen. Und genauso zerreißt es Gott. Und das ist ein wichtiges Vergehen hier, weil das war die Hauptsünde, warum Israel überhaupt gegangen ist. Das war der Hauptgrund, warum Salomo, der alle Erkenntnissen, alle Weisheit hatte und die ganze Welt bereichert hat mit seinen Erkenntnissen, seinen Lernen und Einsichten, warum er krachen gegangen ist am Ende seines Lebens und andere Götter angebetet hat. Ja. Weil er sich verbündet hat mit der Welt. Und so kommen auch die Götzen mit rein, ins Denken und auch ins Praktische. Und ich sehe das, wenn ich unter Christen bin, oder besser gesagt, als kleines Beispiel, bin ich auf einer Freizeit, ne? Oder ich treffe mich an einem Ort zu einem bestimmten Treffen und alle Christen, die dorthin kommen, sind fixiert drauf, ich will Gott erleben. Ne? Raus aus dem Alltag, raus aus der Welt, einfach zusammenkommen und ich möchte Gott erleben. Man ist einfach frei, man ist unblockiert, man sitzt in der Predigt, man wird gebrochen, man fängt wieder an zu weinen, der Lobpreis geht tiefer, das Gebet geht tiefer, die Gespräche danach sind viel weiter. Warum? Weil alle sich ausstrecken auf Christus. Man ist zusammen auf diesem schmalen Weg und es ist Gottesdienst. So sollte die gesunde Gemeinde sein. Jeder sollte zum Gottesdienst laut Paulus kommen und ausgerichtet sein auf Christus. Dass er uns begabt für den anderen. Dass er uns ein Wort gibt, einen Trost gibt, eine Ermahnung, eine Ermutigung, irgendwas, das wir geben können. Ne? Und wenn eine Gemeinde zusammenkommt, um Christus zu erkennen, durch Brüder und Schwestern, dann ist Christus auch laut. Das ist auch der Spruch, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich anwesend, sagt Jesus. Das meint aber nicht, da wo zwei oder drei Christen zusammensitzen, ist auch Christus laut. Sondern das heißt, da wo zwei Christen zusammenkommen, die auf Christus ausgerichtet sind und benutzt werden wollen als Sprachrohr, da wird er laut und spricht. Für Gottes Volk, die Juden, war es wichtig, dass sie reinbleiben, dass diese Götzen keinen Platz haben in ihrem Gottesdienst. Siehst du, wie sie immer von Höhen angebetet haben oder das und dieses und Baal und Astarte und was noch immer so ein, und eingeflossen ist in ihren Gottesdienst. So ein Gott hat immer wieder geläutert und musste läutern. Und so ist es hier ein schweres Vergehen. Vers 3. Als ich nun dies hörte, da zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und ich raufte mir das Haupthaar und ich raufte mir den Bart. Und ich saß bestürzt da. Das geht mir echt nah, weil das war die Sünde, das Problem, warum überhaupt kein Tempel mehr da ist, kein Volk mehr da ist, warum die Juden als Volk weg waren, verstreut waren in der Welt. Warum Gott überhaupt alles ihnen genommen hat, was sie als Volk Gottes ausgemacht hat. Und jetzt kommen sie zurück und bauen den Tempel wieder, und haben offene Türen. Haben ihre Vergebung da, ihre Zeit abgesessen in Babel. Und jetzt ist genau das gleiche Problem wieder da. Und vielleicht kennst du das, ich kenne das. Ich möchte einen ordentlichen, gesunden, heiligen Wandel haben, einen Gottesdienst, der Gott gefällt, so wie es ihm gefällt. Und ich lege eine Sünde ab und tue sie nicht mehr und fühle mich frei und voller Frieden und bin überwältigt, weil Gott das ersetzt immer mit irgendwas Neuem, mit irgendwas Gutem. Die Sachen, die mich runterbringen und meinen Blick auf die Welt und aufs Fleisch hetzen, die mich traurig machen oder mich mir die Kraft nehmen, mir die Freude an Christus nehmen, das tut so gut, die loszulassen dann irgendwann. Ja. Weil es ist halt ein Herr, der dich in den Griff nimmt und dich einnimmt. Und Paulus sagt es in Götzen. Warum? Weil wir uns hinknien und unsere Hoffnung drauf setzen auf falsche Dinge oder unser Glück und unsere Freude oder Befriedigung suchen in falschen Dingen. Aber dort ist es nicht zu finden, dort ist einfach nur Leere, ja, und Traurigkeit. Aber wenn du überwunden hast und du merkst so, oh Gott, es würde da und Gott, es würde lauter und ich hab wieder mehr Energie und mehr Freude und mehr Leben in mir, und du lässt dich wieder ein mit dem Alten, was eigentlich am Kreuz hängt, ja, ist egal, Vers 4. Und alle, die die Worte des Gottes Israel fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir und ich saß bestürzt da, bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte und ich fiel auf meine Knie. Ich breitete meine Hände aus zum Herrn, mein Gott. Und ich sprach: Mein Gott, ich schäme mich. Ich scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten, die sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, ja, dass sie bis an die Himmel reicht. Also Esra trägt wie Jesus hier und wie jeder gute Leiter die Schuld des Volkes. Ja, sagt hier: Ich schäme mich um unsere Missetaten. Ja, nachher in Kapitel 10 kommt eine Liste von all den Familien, die fremd geheiratet haben. Er ist nicht dabei. Ich mag das so bei Christus. Er wurde mit allem versucht, aber ohne Sünde. Und wir kommen aber und legen unsere Schuld auf ihn. Ich komme ins Gebet zu ihm und er tut Fürbitte für mich und gibt mir seine Gerechtigkeit. Hat nichts mit mir zu tun, nur mit ihm. Warum? Weil er so ist. Weil er mich will. Und weil er dazu fähig ist, als einzigster überhaupt uns zu retten und uns zu halten. Ja. Und so ist auch Jesus, siehst du eine Offenbarung, als Johannes entrückt wird, wie auch immer, aber diesen Thron sieht und dem Vater Gott, wie er auf dem Thron sitzt und regiert, und da sieht er Jesus wie geschlachtet als Lamm vor dem Thron. Ja. auch jetzt ist Jesus noch der, der unsere Sünden trägt. Und der hat zwar gesiegt und der hat es bezahlt, aber auf der anderen Seite ist das Gericht noch nicht vollkommen. Ja. So, ich darf jetzt in die Zukunft blicken und mich freuen, auf die Ewigkeit hin, so, aber im Hier und Jetzt, für mich, so muss ich noch Buße tun und umdrehen. Vergebung suchen, Gnade suchen, mich entscheiden, gehe ich richtig oder ist mir egal, wie ich laufe. Ja. Laufe ich einen Dauerlauf, einen Schritt nach dem anderen, egal wie schnell, so, oder nehme ich schon Pausen, halt am Kiosk an, saufen mit Uli inne oder was auch immer, ne? So ein, mache ich mal so einen leichten christlichen Austreter, so ein, an den Orten, wo mich keiner sieht, wo ich Tür zumache, ne? Und ich bin dankbar, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, im Hier und Jetzt, der in uns wohnt, um uns zu lernen, zu leiten und zu trösten, weil er es ist, der mich zum Schämen bringt. Er ist der, der in mein Gewissen redet. Ich kann einfach nicht mehr es genießen zu sündigen, ich schaff's nicht. Und wenn ich eine Missetat habe, die er aufdeckt, dann schäme ich mich und dann bereue ich und dann traue ich mich gar nicht, Gott anzugucken. Wenn ich mich wieder wie ein Vollpfosten vor meiner Frau benommen habe oder was auch immer, ne? Schäme ich mich. Wenn der Geist in mein Herz redet und sagt so, hey, jetzt beruhig dich mal. So, komm mal runter und jetzt denk mal drüber nach. Nicht wie sie in der Situation war, sondern wie du in der Situation warst. Ne? So, und du kommst wieder zur Ruhe und du hörst die Wahrheit und du sagst, ja, stimmt. Ne? Und dann ist es eine Überwindung, zu meiner Frau zu kommen, weil ich mich schäme. Auch vor ihr angesichts zu kommen so, und zu sagen, ja, du hattest recht. Ne? Und so ist es in der Gemeinde und so ist es immer, in allem, auch vor Gott und auch vor den Gottlosen da draußen, vor dem wir Christen uns wirklich entschuldigen müssen, immer und immer wieder, weil wir uns einfach nicht Gott entsprechend benehmen und schlechtes Zeugnis sind für diesen Schöpfer. So, mein Gott, ich schäme mich und ich scheue mich, mein Angesicht aufzuheben. Mein Gott. Aber das, was Esra hier schon kapiert hat und wir durch einen neuen Bund, im Neuen Testament dank Jesus haben, auch wenn ich mich schäme und auch wenn ich mich scheue, vor Gott zu treten, ich tue es trotzdem. So wie er sich geschämt und sich scheut und auch trotzdem steht er vor Gott und redet mit Gott. Ja. So. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen. Kommen nicht mehr raus da und sie haben sich verfahren. Ja. Und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Ich kann nicht mehr drüber gucken. Ne? Und du siehst das vielleicht so, hier geht es jetzt um Gottes Volk und nicht Gottes Volk, das sich vermählen will so ein, oder vermählt hat und ein Bund eingegangen ist zusammen und die Frucht, die daraus kommt, ist nicht mehr rein. Ne? Deswegen, ich kann das nicht mehr unterstützen und wenn ich nach Bibelversen gefragt werde oder so, ne, wie das Thema letztens, dann würde ich am liebsten einen Bibelvers Esra 9 und 10 als Hochzeitsvers. Ne? Oder 1. Korinther 7, so ein, ne? Heirate, wen du willst, aber in Christus. So ein, weil da kommt keine gute Frucht raus. So ein, seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld und unsere Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden. Dem Schwert, dem Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist für uns ein kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von den Kommenden übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab. Ja. Wir leben in der Dunkelheit, in der Gefangenschaft und doch kommt Gott und gibt uns einen kleinen Augenblick der Gnade. So ein bisschen Licht ins Dunkel. So ein, und dieses bisschen Licht ist, wir sind wieder zurück und wir sind gesegnet. Und ja, wir haben eine kleine Kraft, einen kleinen Flock, so ein, aber wenigstens benutzt uns Gott und redet da. So ein, das Neue, denn Knechte sind wir. Doch hat unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen. Sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen. Und dass sie uns eine Schutzmauer gaben in Juda und Jerusalem. Die Mauer kommt erst durch Nehemia. Also ich nehme an, die Kapitel davor, wo wir gelesen haben, einfach, dass die Könige befohlen haben, wehe, ihr unterbrecht das, ihr heidnischen Völker drumherum. Es kostet euch Kopf und Kragen. Und nun, unser Gott, was sollen wir denn sagen nach alledem? Und wir haben deine Gebote verlassen, die uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, indem du sprachst, das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen Ende erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen suchen, damit ihr erstarkt und das Gut des Landes esst und es auf eure Kinder vererbt auf ewige Zeiten. Ja. Manch eine werden sagen, oh, das sind aber harte Worte. Wieso sollen die nicht den Frieden suchen? Ne? Und warum sollen die nicht das Wohlergehen suchen von den Gottlosen? Aber das ist genau das Gleiche, was Paulus uns sagt im Hebräerbrief. So ein, richtet nicht die, die da draußen sind, sondern wenn ihr jemanden richten müsst, dann konzentriert euch auf die in der Gemeinde. Weil die da draußen können nicht anders, die Gottlosen haben nur sich als Kraft. Ja. Woher sollen sie es sonst nehmen? Wie sollen sie umdenken, so, wenn nicht jemand kommt und es ihnen sagt, so wie Jesus kam und die Menschen wurden bumm, die Augen wurden geöffnet, die Ohren wurden geöffnet, ne, und auf einmal haben sie eine Erkenntnis gehabt, wo sie dachten, es geht ganz anders, ne. Auch die heidnischen Völker drumherum bis heute sind Christus, Jesus Christus dankbar, weil er Revolution gebracht hat. Ne? Freiheit, Sklaven wegzunehmen, so Gleichberechtigung zu haben, eine Frauenrechte zu geben und so weiter und so fort. Und aber trotzdem sind wir nicht von der Welt. Und das dürfen wir echt nicht vergessen. Ne? Und wir sind in der Welt, sagt die Bibel, aber nicht von der Welt. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind Besucher hier. Und wenn ich mir manche Christen angucke, die sind nicht Besucher, sondern die wohnen hier. Ne? Deswegen ist wichtig, wie ich gucke, wie gehe ich um mit der Zeit, die ich hier noch habe. Was verlangt Gott eigentlich von mir? So, bin ich wirklich hier, um die Welt zu reparieren? Was absolut sinnlos ist, weil die Welt eh zerstört wird. Wir sind hier, sagt Jesus, um Licht zu sein, um Segen zu sein für unsere Nächsten. Aber Segen und Licht und Wahrheit ist diese Botschaft und dieses Zeugnis, das man so wirklich tut, wirklich liebt, dass es einen Ausweg gibt aus dieser Hölle hier. Und dadurch, dass wir das Richtige tun und das Richtige vorleben, wird doch um uns alles mehr gesund. Aber unsere Aufgabe ist nicht, dass es gesund wird, sondern unsere Aufgabe ist, dass die Leute zu Jesus kommen, damit er sie gesund macht. Vers 13. Und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld. Und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienen. Ich liebe das von mein Gott. Wenn du mal Vers 6 liest, mein Gott, ich schäme mich und ich scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen, unsere Schuld ist so groß, dass sie ja bis an den Himmel reicht. Und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienen. Ja, Gott ist gnädig, auch mit uns. Von daher ist meine Aufgabe nicht zu kämpfen mit den Menschen da draußen, mit ihren Missetaten, ihren Schuld und sondern zu vergeben und zu lieben, barmherzig zu sein und gütig, auch mit meinen Feinden. Ja. Mein Feind zu lieben, mein Feind zu segnen, der mich flucht, nicht zu hassen, sondern für ihn zu bitten. Damit er erkennt, dass es einen anderen Weg gibt. Ja. Warum? Weil Gott genau das Gleiche mir schenkt. Und ich habe es nicht verdient. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, so dass uns kein Überrest und kein Entkommener mehr bleibt? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Es gibt nur eine Lösung, wie wir vor Gott bestehen, und das ist Buße zu tun, umzudrehen und Christus zu suchen. Ja. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend hingestreckt vor dem Haus Gottes, da versammelten sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk, das weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn Jechiels, der Sohn Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Neuer Kandidat kommt rein, auch ein Mann Gottes, Schechanja, einer von den Ältesten dort, so ein Oberhaupt. Und das Interessante ist, er selbst war auch nicht beteiligt an dieser Sünde vom Volk. Er kommt auch nicht hier drinnen vor. Wer aber drinnen vorkommt, ist sein Vater und fünf Onkel, die sich davor unversündigt haben. Und hier ist nur Esra weinend und betend, gedemütigt, zerrissen, im Schlüpper, so ein, ne, mit ein paar Haarfetzen und ein paar Bartfetzen dort, so ein, und ist einfach da, das ganze Volk jammert, und da kommt dieser eine Typ aus dem Volk heraus, so ein, kein wichtiger Mann, niemand irgendwie, der Priester oder Levit oder zum Hohepriester vergehört, sondern einfach ein ganz normaler Typ, so ein wie du und ich. Und der kommt vor zu diesem wichtigen Esra, zu diesem Sprachrohr Gottes in der Zeit mit, so ein, ne, und der sagt so ein, übernimmt den Job von Gott, so ein, er übernimmt Esras Job, so ein, er fängt an, sich benutzen zu lassen, und Gott redet durch diesen Mann, so ein, und dieser Mann hat es bestimmt nicht einfach gehabt, den Schritt zu gehen, so ein. Auch er nimmt diese Schuld auf sich, aber er kommt dahin und er weiß, ich muss mich jetzt entscheiden, weil mein Vater hat eine heidnische Frau und meine fünf Onkels, und in der Familie damals, in der Konstellation, da war Familie noch was, ne? Die haben auch heidnische Frauen, und das kann mich jetzt echt eine Menge kosten, auch familiär, wenn ich mich jetzt auf Esras Seite stelle. Aber er tut's. Warum? Weil ihnen Gottes Gerechtigkeit wichtiger ist als sein menschliches Glück hier auf Erden. Ist echt Glaubensheld, in meinen Augen. Und er kommt, wir haben die Treue gebrochen, nun aber ist noch Hoffnung. Und das, dafür danke ich Gott, dass er Gemeinschaft geschaffen hat, weil durch jeden einzelnen von unseren Brüdern und Schwestern kommt Gott mit seiner Treue und mit Trost. Bringt wieder Hoffnung. Ne? So oft, dass wir mal Zeiten, wo wir so zerbrochen waren und blind, dass wir irgendwie keine Hoffnung, keinen Glauben hatten, oder? Wo ich einfach da saß und das Gefühl so, das wird ewig so weitergehen, ich komme da nie mehr raus. Es wird sich nie ändern, so, es wird nie besser, oder? Ne? Bist du überhaupt noch da? Bin ich überhaupt noch errettet? So was auch immer. Gibt es dich überhaupt noch? Ne? So Gedanken, die halt auftauchen, Sachen in unserer Ehe, wo ich an der Grenze war und dachte, dass mir fehlt Hoffnung und glaube, dass ich wirklich fest dran glaube, dass wir das hinkriegen, ne? Immer mal wieder. Und es ist aber schön, dann zu sehen, dass entweder der Heilige Geist persönlich Trost gibt und Hoffnung schenkt, oder ein Bruder und eine Schwester, wenn man in die Gemeinschaft geht. Jemand, der da ist und klar sieht, klar denkt, der nicht in diesem Tümpel sitzt, in diesem Schlamm versinkt, sondern außerhalb und sich umgucken kann und Stock des Glaubens nimmt und dir zuhält, um dich rauszuziehen. Wir brauchen das. An den Zeiten, wo es dir am schlimmsten, am dreckigsten geht, such noch mehr die Gemeinschaft mit Christen. Wir brauchen uns, weil wir gegenseitig uns geschenkt sind, um uns zu ermutigen, uns zu trösten und zu ermahnen. Es ist noch Hoffnung in der Sache. Vers 3. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen, die von ihm geboren sind, hinaustun. Nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen, also führe es mutig aus. Esra hat hier eine Glaubenskrise gerade. Der ist zusammengebrochen. Und da kommt ein normaler Typ vom Volk an und baut ihn wieder auf und sagt, steh jetzt auf. Was liegst du denn hier nackig rum, Mann? Warum heulst denn du? Ist noch Hoffnung. Jetzt tu nicht so, als ob jetzt alles hier kaputt wäre und Gott nicht mehr weitermacht. So. Und Esra hat Angst vor den Menschen, vor dem, was kann passieren, wenn ich sage, hey, ihr müsst euch scheiden lassen. Und die Kinder gleich mit voraus. So, was wird das Volk denken? Das ist keine leichte Entscheidung für einen Leiter. Ja. Keine leichte Sache. Auch zwischenmenschlich. Muss das echt krass gewesen sein, dass Mann und Frau und Kinder sich trennen und die Frauen und Kinder weggehen. So, ja. Weil mit den heidnischen Völkern, das war vielleicht doch Liebe mit dabei. Ne? So, heiß. Hi. So, und auf einmal, blada. Und jetzt heißt es hier, aber ich bin freiwillig zurück in Jerusalem, um Jerusalem aufzubauen wieder und den Tempel und Gott zu dienen, meinem Gott. Aber das Leben kann ich nicht mehr leben. Weil ich weiß, welches Leben Gott von mir fordert. Also muss ich mich trennen davon. Ich glaube, das waren so viele Tränen und so viel Schmerz. Und deswegen ist das Volk auch da mit ganzem Herzen und heult. Und auch Esra ist da, weil er den Schmerz sieht und heult. Aber hier ist dieser eine Typ, der klar sieht. Esra, steh jetzt auf, Mann. Wir müssen handeln. Du musst handeln. Wir wollen dir beistehen. Wir stehen auf deiner Seite. So, wir werden dich unterstützen. Wir werden deine Hände hochhalten. So, aber du musst jetzt mutig sein. Also führ es mutig aus. Du Memme. Da stand Esra auf. Und er nahm einen Eid von den obersten Priester, der Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort handeln wollen. Und sie schworen und Esra stand auf von dem Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eliachibs. Er ging dort hinein und aß kein Brot, trank kein Wasser, denn er trug Leid wegen des Treuebruchs derer, die weggeführt gewesen waren. Und man ließ in Juda und Jerusalem an allen Kinder der Wegführung einen Ruf ergehen, dass sie sich nach Jerusalem versammelten sollen. Wer aber binnen 3 Tagen gemäß dem Rat der Obersten und Ältesten nicht kommen würde, dessen ganze Habe sollte mit einem Bann belegt und er selbst aus der Gemeinde der Weggeführten ausgeschlossen werden. So. Hier wird Ordnung gemacht. Wenn du die Bibel liest, dann kommst du nicht drum rum, dass Gott Heiligung fordert. Einen heiligen Wandel. Weil er heilig ist. Und die wollen hier einen Gottesdienst machen, der Gott wohlgefällig ist. Ein Volk Gottes sein, das sich wieder sammelt, um diesen Jahwe anzubeten. Diesen einen Gott, diesen Schöpfer. Gott. Und die dort sind in Jerusalem und ihr Leben wieder aufbauen wollen als Juden, haben eine Menge bezahlt, eine Menge aufgegeben in Babel, da wo es ihnen gut ging, um die lange Wanderschaft, um dort von null anzufangen. Aber jetzt muss Ordnung rein und die Leiter sagen, Leute, ihr habt 3 Tage Zeit und wer nicht hier ist, der verliert sein Land, sein Gut und muss gehen. Weil entweder bauen wir ganz oder wir bauen gar nicht. Das finde ich gut. Vers 8. Wer aber binnen 3 Tagen gemäß dem Rat der Obersten, Ältesten nicht kommt, keine Habe und weg. 9. Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf dem 3. Tag. Das war der 20. Tag des 9. Monats. Also Dezember, Januar ist die kühlste Jahreszeit. Und das ist Regenzeit. Stärkste Regen. So, nicht gut. Und das ganze Volk saß auf dem Platz vor dem Haus Gottes zitternd. Um der Sache willen und wegen des strömenden Regens. Die Armen. So. Ist mal richtig gefroren. Also, das richtig Zähne klappern und alles, und du eigentlich alles merkst, wie es langsam abstirbt. So, ne? Wo du denkst, so, ich will mir jetzt eine Kippe drehen, aber du kannst deinen Finger überhaupt nicht bewegen. Ne? So, wenn es so kalt ist, dass du einfach Eis wirst und überhaupt nichts mehr fühlst. Ne? So, die Leute sitzen hier draußen, die zittern vor Angst vor Gott, Und der Entscheidung, was jetzt kommt, so ein, und sie zittern auch körperlich. So ein, weißt du, manchmal bringt dich Gott zum Zittern und das ist gut. Manchmal bringt er uns in Situationen, an Orte, wo wir einfach nur hilflos sind. Wo wir Angst haben, wo wir einfach keine Kontrolle haben. Wo wir uns nicht zurückkuscheln können ins Warme, so ein Zelt. Ne? Sondern wo wir einfach da sitzen, es geht allen so. Egal, wo du guckst. Aber das ist gut. Wir brauchen das manchmal. Raus ist diese Bequemlichkeit, um wieder klar zu denken. Und das ganze Volk saß da zitternd, versehen, und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt eine Treulosigkeit begangen und habt fremde Frauen heimgeführt, womit ihr die Schuld Israels noch größer gemacht habt. So legt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, ein Bekenntnis ab und tut, was ihm wohlgefällig ist, und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Hier kommt der Ruf vom Heiligen Geist ins Leben rein. Legt ein Bekenntnis ab, also die Erkenntnis kam, und jetzt bekennt doch eure Schuld, dass es nicht richtig ist, dass es nicht gut ist, dass es schadet, dass es nicht Gottes Wille so ist, und dann tut Buße, tut es nicht mehr, tut, was ihm wohlgefällig ist. So wie Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben, Weib, aber jetzt tu es nicht mehr. Nicht irgendwie diese Buße, die keine ist, diese Umkehr, die keine Umkehr ist, dieses, ich schäme mich, ich habe Mitleid, ich bereue es, ich bekenne es, ich heule deswegen, ich zittere deswegen und gehe aber davon aus, dass morgen gleich wieder so weiterläuft. Heiligkeit ist eine Entscheidung. Liebe ist praktisch eine Entscheidung, die man tut. Agape-Liebe, die Gott hat, die der in uns reinpflanzt, ist eine Liebe, die praktisch ist und sagt so, nee, ich treffe eine Entscheidung nicht zu meinen Gunsten, sondern zu deinen. Ich will mich hier nicht selbst befriedigen und mich selbst irgendwie verherrlichen und mir selbst meine Träume erfüllen und mich streicheln und das Warme suchen, wenn es unbequem ist, sondern das möchte ich für dich. Ich will mich selbst sterben und Christus soll leben durch mich, um dich zu segnen. Das ist unsere Bestimmung und Aufgabe. So, Liebe. Weil Liebe erfüllt jedes Gesetz. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es soll geschehen, wie du gesagt hast, Gehorsam. Wir wollen es tun. Aber das Volk ist zahlreich und es ist Regenzeit, sodass man nicht hier draußen stehen kann. Und das ist auch nicht ein Werk von 1 oder 2 Tagen, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt. Lass doch unseren Obersten für die ganze Gemeinde einstehen und alle aus unseren Städten, die fremde Frauen heimgeführt haben, sollen zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten jeder Stadt und deren Richter, bis der glühende Zorn unseres Gottes oder der auf uns ist, solange die Sache währt, von uns abgewandt wird. Aber natürlich gibt es auch Ungehorsam in der Gemeinde. Nur Jonathan, der Sohn Asaels und Jaaseah, der Sohn Tikwas, standen dagegen auf, und Meschulam und Sabetai, der Levit, unterstützten sie. Also 4 Chaoten, die sich beschweren und sagen: Nö, finde ich kacke. Finde ich gut. Und ich weiß nicht, ob die jetzt sagen: Wir finden das doof hier, dass ich mich trennen muss von meiner Frau oder so. Oder ob die sagen, nö, sofort, ne, so überheilig, so, und sagen, ja, wir regeln das jetzt 1, 2 Tage fertig. Und die hört auf zu heulen hier, ich stehe auch im Regen. So, ne, entweder oder. Aber der Meschulam ist auf jeden Fall in der Liste, in Vers 29 kommt er nochmal, von denen, die so gesündigt haben. Und die Kinder der Wegführung machten es so, und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Familienhäupter ihrer Stammhäuser, und diese alle mit Namen bezeichnet. Die setzten sich am ersten Tag des 10. Monats zusammen zur Untersuchung der Angelegenheit, und sie erledigten die ganze Angelegenheit der Männer, die fremden Frauen heimgeführt hatten, bis zum ersten Tag des 1. Monats. Also 3 Monate zum, keine Ahnung, ich denke mal, schneller ging es nicht. Jetzt kommt noch meine schönste Liste für heute. Aber wir lesen Vers für Vers, Kapitel für Kapitel. Und es wurden unter den Söhnen der Priester, die fremden Frauen heimgeführt hatten, gefunden von den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, und seinen Brüdern Maaseiah, Elisäa, Jarib und Gedalia. Die haben, die gaben ihre Hand drauf, dass sie ihre Frauen ausstoßen und, weil sie schuldig geworden waren, einen Widder für ihre Schuld opfern würden. Ja. Gott fängt mit den Priestern an. So, das ist auch gut so. Genauso wie er bei uns anfängt. Ja. Genauso wie Jesus der Anfang war. Und sie kommen und sagen, wir stehen dazu, es wird getan. So, ich hau meine Alte raus. So, 20. Von den Söhnen Immers, die sind also auch dabei, ja. Hanani und Sebatja. Von den Söhnen Harims, Maaseiah, Elia, Shemaiah, Jehiel und Uzziah. Von den Söhnen Paschurs, Eljoenai, Manasseh, Ismael, Nathanael, Josabat und Eleasa. Von den Leviten, Josabat, nochmal, Simei, Kalea, das ist Kelita, ach der, Patecha, Patacha, Parum, Juda und Elisia. Von den Sängern Eliashib, von den Torhütern Shallum, Telekom und Uri. Und von Israel und den Söhnen des Parhosch, Ramja, Jesia, Malkia, Mijamin, Eleazar, Malkitja und Banana, nee, Banacha. Von der Söhnen Elams, Matanja, Zacharja, Jechiel, Aldi, Jeremot und Elia. Von den Söhnen Satus, Eljoenai, Eljoschib, Matanja, Jeremot, Sabbat und Asiasaisen. Von den Söhnen Bebais, Johanan, Hemanja, Sabai, Adlai. Von den Söhnen Benis, Meschulam, den hat man, Maluch, Adaja, Jaschub, Shayal und Jaramot. Von den Söhnen Pachat, Moabs, Adna, Kelal, Benaja, Maaseiah, Matanania, Bezalmeia, Binui und Manasseh. Von den Söhnen Harims, Elisea, Jeschiska, Malkijakaka, Shemanja und Simeon. Benjamin, Maluch, Shemaja. Von den Söhnen Haschub, Matanai, Matatata, Sabbat. Eli, Felet, Jeremai, Manasse und Simei. Von den Söhnen Banis, Bahadai, Amram und Benaja, Matja, Kaluhu, Banja, Meremot, Eljashib, Matanja, Matanai, Jahasai, Bani, Binui, Simei. Shelemja, Nathan, Adaja, Maschnappai, Sazai, Rai, Masamasa, Rai. Und von den Söhnen Nebos, gleich geschafft. Jechiel, Metitja, Sabbat, Sebina. Jedol, Joel und Banaja. Diese alle hatten fremde Frauen genommen und unter diesen Frauen waren etliche, die Kinder geboren hatten. Das war bestimmt echt schwer und ein großes Leid, die 3 Monate. So ein, kann mir das nicht vorstellen, echt. Wie das gewesen sein muss, dieser Schmerz, dieses. Aber auch diese Bereitschaft, ich möchte Gott wieder heilig leben und möchte sein Willen tun, sauber sein, weil ich will Segen. Ich will nicht wieder zurück in diese Welt, nicht wieder zurück in diese Gefangenschaft, will nicht wieder zusehen, wie der Tempel und der Gottesdienst aus meinem Leben gelöscht wird und ich einfach ohne das bin. So ein, ich will mich befreien und ich will ein Statement machen und ich muss das machen, aber ich denke, das war echt schwer. Für manche nicht. Denke ich mir. Ne? Manch, hey, wird das Single! So, ne? So ein Kinder, ihr müsst zwar mit Mama weggehen. Tschüss. Ne? Ich denke, für manche war es ein Segen. Ne? Und für andere war es bestimmt wirklich hart. Ich denke mir, die Frauen, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo. Und die Frauen und die Kinder wurden natürlich versorgt. Die haben genug Geld bekommen und eine Reise zurück nach Hause zu ihren Eltern und so. Ne? Die wurden nicht einfach auf die Straße gesetzt und dann, Tschüsseli, du gottlose Heide, ne? Ich werfe doch hier nicht meine Perlen vor die Säue. Tschüss! Sondern für die wurde gesorgt. Mit Respekt. Aber du musst dir einfach nur die Situation dort vorstellen. Die 3 Monate waren bestimmt krass. So ein sitzt zu Hause, machst dein letztes Brot, weißt genau, heute müssen wir dorthin, zu den Obersten, und dann muss ich sagen, ja, du bist nicht von Gott. Ne? Aber Gehorsam kostet manchmal große Opfer. Aber das Schöne ist, das Resultat von diesen großen Opfern ist ein Riesensegen. Ne? Und manchmal sitze ich da und Gott fordert von mir was, so spricht das an, wo ich weiß, ich soll mich davon trennen. Das hat einfach keinen Platz in meinem Gottesdienst, in meinem Leben. Weil es bringt mich im Endeffekt weg von Gott, es macht mich schwach, es macht mich müde und träge und es dämpft meinen Blick, nach oben gucken zu können überhaupt. Ja. Oder es gibt mir immer wieder ein schlechtes Gewissen oder es belastet mich, so dass ich nicht mehr mich traue, Gottes Angesicht zu suchen, sondern eher sein Angesicht meide. Und Gott kommt da rein und Jesus kommt da rein. Jesus hat gepredigt und gesagt, wenn ich dein, ich sag mal links, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wenn ich dein linkes Auge zur Sünde verführt, dann reißt es raus, dann ist es besser einäugig, ne, als Pirat so ins Himmelreich zu kommen, als mit beiden Augen in die Hölle. Und wenn es dein Fuß ist oder dein Bein, so ein, das dich zur Sünde führt und dich immer wieder an den Punkt bringt, wo du nicht sein sollst, so ein, hey, schneid's ab, hat Jesus gesagt. Weil es ist besser, wenn du da einbeinig humpelst im Himmelreich, so als dass du mit 2 Beinen in die Hölle läufst. So ein, ne? Aber was Jesus da nicht sagt ist, oder was Jesus da besonders sagt, und das ist mir heute erstmal so aufgefallen, das ist das Schwerste, was ein Mensch tun kann. Glaube ich. Das Schwerste für mich ist, wenn was funktioniert, mir vorzustellen, ich müsste, selbst wenn es nur von der linken Hand der kleine Finger wäre, selbst wenn ich weiß, hier ist Gift drin und das wird meinen ganzen Körper leben und töten, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, ich würde nur meinen Computer rausschmeißen oder das Internet kappen oder was auch immer, ne? Meine Frau rausschmeißen, die Kinder, ja. Aber das muss eine übelste Überwindung kosten, dann wirklich zuzuschneiden. Ne? Und das, was Jesus da sagt, reißt das, was funktioniert. Aber es macht dich halt krank. Es wird deinen ganzen Körper krank machen und dich im Endeffekt in die Hölle bringen. Zum Tod. Das abzuschneiden und sich davon zu trennen, das ist Gehorsam, der viel kostet. Das ist nicht einfach nur so, naja, dann gehe ich früher ins Bett oder so. Was auch immer. Sondern das ist eine Sache, die im Leben so fest verankert ist, einfach ein Teil ist, wo es wirklich was kostet. Ja. Eine Trennung zu machen und zu sagen, nee, das hat jetzt soll keinen Platz mehr haben und ich muss dadurch. Und ganz ehrlich, Körperteile und so, die abzuschneiden, macht überhaupt keinen Sinn. Physisch gesehen, ne? Ich habe mal von einem Mönch gehört, der hat sich sein Dingeling da abgeschnitten. So, weil er nicht mehr sündigen wollte und hat gesagt, danach wurde es schlimmer. Weil so hat er wenigstens ab und zu sich befriedigt und dann war Ruhe, aber jetzt konnte es nicht mehr und du, der Mensch sucht trotzdem Befriedigung, weil die gleiche Sünde ist noch da. Also im Endeffekt Vollpfosten. Ne? Hat selbst ein Ei gelegt. So. Oder was auch immer. So. Total dämlich, weil du kommst nicht raus. Ne? Deswegen sich körperlich jetzt hier zu verstümmeln, haben ja manche Christen so gemacht, ist echt Atta. Was Jesus aber meint, ist so, dass was kostet. Und das Wichtige ist, dass wir uns trennen, wenn wir es wissen. Und Gott weiß, was es ist. Ja. Aber das sind nun mal Bereiche im Leben, die kann ich nicht einfach so geben, weil sie sind da. Und sie sind ein Teil von mir. Ich kann nicht einfach Jesus sein. Oder Paulus. Oder Scheschki. Ne? Sondern es ist unmöglich. Selbst wenn ich es probiere, ich krieg's nicht hin. Ne? Weißt du, aber das ist das Schöne, dieses Auge rausreißen, dieses Bein abschneiden, in meinen Augen sagt Jesus da auch mit, das sind die Bereiche, die dir am schwersten fallen, die du nicht alleine kannst. Und das sind die Bereiche, wo wir immer wieder ins Gebet kommen müssen, immer wieder Buße, immer wieder aufstehen, immer wieder vergessen und weiter nach vorne gucken. Immer wieder ein ständiger Kampf und irgendwann merkt man das Gespür ist weg. Jesus ist es, der uns die Dinge rausreißt. Die Dinge, die so fest verwachsen sind, dass ich es nicht einfach abreißen kann. Aber wir müssen uns auf Christus ausrichten und gehorsam lernen, das ist wichtig. Ansonsten hast du zwar zwei Beine und zwei Augen, aber findest dich am Ort, wo du dir gewünscht hättest, du hättest dir alle zwei Augen und alle zwei Beine rausgerissen. Das eine ist, der Gehorsam, das andere ist aber auch das Vertrauen und die Demut, dass nur Gott das tun kann. In manchen Bereichen kennt er uns einfach zu gut. So wie Paulus zu den Galatern schreibt, hey Leute, ihr seid so beknackt. Ihr versucht die Gebote zu halten und würdet Juden zu sein. Mann, Jesus ist gekommen, schnallt ihr es denn nicht? Macht doch die Augen wieder auf, kommt zurück, Die 10 Gebote sind uns gegeben, um uns zu verführen, um uns abzustempeln, Sünder. Dafür sind die 10 Gebote geschaffen, nicht um sie zu halten. Das Gesetz ist für den Menschen, aber der Mensch ist nicht fürs Gesetz geschaffen. Zuerst war der Mensch da, damit der Mensch sich nicht verirrt, sondern beschützt ist und nicht zu irgendwas mutiert, was gerade hier rumschleicht, im Verborgenen. Deswegen hat Gott Grenzen geschenkt, ein Gesetz, um uns Moral nicht ganz so schnell wegzuschießen. Also wer Gott gefallen will, der muss erstmal Gott akzeptieren, als der, der er ist. Ja. Bereit sein, in seinem Leben sprechen zu lassen, und dann auch bereit sein, auch zu opfern und zu tun, wenn es sein muss. Ja. Aber im Endeffekt sind für die Reichen die Gesegneten. Und ich will das. So wie wir vorhin gesungen haben, ich laufe meinen Lauf und ich gebe da nicht aus. Ich halte durch. Ich bleibe nicht stehen. Also lasst uns beten. Herr, so wie wir es auch vorhin gesungen haben, da ist nichts, das ich von mir aus tun kann, um Vergebung zu empfangen für meine Schuld, meine Missetaten. Und da ist auch absolut nichts außer deine Gnade und deine Barmherzigkeit und deine Güte, deine Liebe zu uns, ja, die uns hier irgendwie leben lässt und Leben gibt überhaupt. Ich danke dir, dass wir uns nicht verstecken müssen, nicht verstellen müssen, wie getünchte Wände rumrennen müssen, sondern dass du genau weißt, dass wir alles Loser sind, sondern dass du nichts erwartest von uns, was wir dir nicht bieten können. Ja. Aber wir wollen heilig leben und einen Wandel haben, der dir entspricht. Weil du bist gut. Ja, an dich habe ich mich verliebt. Du bist Licht. Du bist Wahrheit. Das, was du sagst, ja, das macht frei und das ist für alle Menschen gut. Sogar für die, die nicht glauben, sind gesegnet durch dich. Und ja, ich will meinen Gottesdienst sauber halten. Und hilf mir in den Bereichen, wo eine Trennung sein muss, weil ich sonst nicht weiter wachsen kann oder abfall sogar. Ja, gib mich da nicht auf. Gib mir besonders da in den Bereichen immer wieder Hoffnung und Stärke. Danke, dass du immer wieder kommst und mich aufstellst und mir zurufst, mutig zu sein. Ja. Danke, dass ich vor dich kommen darf, sogar in Furcht. Ja, dass alles zum Guten dient. So bitte ich dich für jeden, der im Raum sitzt hier, dass du ihn segnest. Mit jedem erdenklichen Segen, den du uns geben kannst. Beschütze uns in der Woche und sei laut. Danke, dass du hier bist. Und rede jetzt noch zu uns. Amen.